Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und dieser Stimme einer Gewinnerin.
Ich kann gar nicht sagen, dass ich eine bestimmte Stimmung zum Schreiben brauche, da ich jeden Tag schreibe. Ich fühle mich manchmal eher wie ein Forscher, der in sein Labor geht und sagt, ach, die Kulturen sind gewachsen, das ist nicht angegangen. Hier gab es eine Zellteilung, sehr interessant. Das heißt, das Schreiben ist ein kontinuierliches Beobachten des Geschriebenhabens oder des zukünftig zu Schreibenden.
Sie haben den Namen in den Nachrichten gehört und das ist Ihre Stimme, die Trägerin des Georg-Büchner-Preises 2025. Sie steht fest, es ist die Schriftstellerin Ursula Krechel. Wir ordnen diese Entscheidung ein, stellen Ihr Werk vor. Später dann gibt es wieder unsere monatlichen Deutschlandfunk-Kultur-Buchempfehlungen, heute unter dem Stichwort Sommer. Und damit herzlich willkommen allerseits zu Lesart. Er ist der angesehenste deutsche Literaturpreis, kann man sagen. Wer ihn erhält, schreibt sich in die Literaturgeschichte ein und die bedeutendsten Namen verzeichnet er denn auch, der Georg-Büchner-Preis. Jährlich wird er vergeben von der Darmstädter Akademie für Sprache und Dichtung, ist dotiert mit schönen 50.000 Euro, die Verleihung dann im Herbst. Und seit einer halben Stunde ist bekannt, dass Ursula Krechel den Preis in diesem Jahr erhält. Und das hat sie noch gar nicht so lange her in unserem Programm über ihr Schreiben gesagt.
Die Freiheit des Wortes ist etwas sehr Großes und etwas absolut zu Verteidigendes. In der Freiheit des Wortes ist im Augenblick es so schwierig, dass sich verschiedene Begrifflichkeiten übereinander lagern oder eben übereinander gelagert werden. Und ich glaube, wir stehen nur gut da insgesamt in der deutschen Gesellschaft, wenn wir Positionen Raum lassen und diesen Positionen nicht gleich eben mit einem Etikett versehen, ehe sie überhaupt da sind.
Die frisch gekürte Büchner-Preisträgerin Ursula Krechel. Wir wollen diese Entscheidung einschätzen mit dem Kritiker Helmut Böttiger. Er ist im Studio. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Beim Büchner-Preis ist die Spannung immer groß. Es sind in der Regel ja bekannte Schriftstellerinnen oder Schriftsteller. Auch Ursula Krechel ist eine lange, lange prominente Kraft in der deutschen Literatur, schon mit den höchsten Literaturpreisen ausgezeichnet, mit einem Jahr alle Genre umfassenden Werk. Ich vermute, dass die Zustimmung allseits groß sein wird für Ursula Krechel. Auch für Sie, Herr Böttiger, eine würdige Preisträgerin?
Ja, ich habe mich darüber sehr gefreut. Das ist eine Autorin, man hat es ja gerade gehört, die eine sehr reflektierte Autorin ist, die zwischen den Genres hin und her springt und immer auch gesellschaftspolitische Implikationen hat, aber nie auf eine oberflächliche, schlagwortartige Weise, sondern sehr durchdacht. Also das ist eine sehr schöne Entscheidung.
Jetzt haben Sie sich schon charakterisiert. Wie hat sie eigentlich angefangen als Schriftstellerin?
Also sie hat als Theaterautorin angefangen. Das Debüt war ein Theaterstück 1974 und dann ihr Gedichtband Nach Mainz 1977. Und dieser Gedichtband Nach Mainz, der ist wirklich innerhalb dieser Literatur der 70er Jahre ziemlich besonders und herausragend. Und der Titel ist ja ein bisschen merkwürdig, Nach Mainz, Ausrufezeichen. Das war in den 70er Jahren schon auch ein bestimmter Subtext, weil man nämlich an die Mainzer Republik dachte. Das erste demokratische Staatswesen auf deutschem Boden 1793, natürlich im Gefolge von Napoleon, die erste deutsche Republik. Und in diesem Titelgedicht, das ist wirklich sehr schön, das hat man mittlerweile fast vergessen, da gibt es drei Frauen, die in einer Düsseldorfer Geburtsklinik sind. Das ist Angela Davis, die schwarze Bürgerrechtlerin, Ikone aus den USA, die Jungfrau Maria und das weibliche Ich. Und die erfahren, dass südlich der Mainlinie der Sozialismus ausgerufen wurde und die schwimmen dann den Rhein hinunter nach Mainz, weil Mainz ist dann das Signal für die Freiheit. Und das ist wirklich eine sehr skurrile, lustige, politische Geschichte, vollkommen unerwartet, lustvoller Feminismus und wirklich mit viel Witz. Das ist etwas, was es in den 70er Jahren auch gab, wo sie sehr auf sich aufmerksam gemacht hat.
Ich finde, jetzt haben Sie schon wunderbar eigentlich die Ästhetik dieser Ursula Krechel gekennzeichnet, also so Gesellschaftskritik, aber eben mit so einem ganz bestimmten Esprit auch. Ich fand es interessant, dass sie eigentlich so richtig populär und richtig bekannt geworden ist. Ich meine, sie ist Jahrgang 1947, man darf das sagen, sie ist 78 Jahre alt, wird 78 in diesem Jahr, dass so die ganz großen Erfolge eigentlich erst sozusagen in der späteren Phase ihres Werks eingetreten sind. Also ich erinnere an den Deutschen Buchpreis 2012 für diesen phänomenalen Roman Landgericht.
Landgericht.
Sie hat praktisch so eine zweite, dritte Luft bekommen, wurde richtig zu einer populären Publikumsautorin.
Ja, das ist schon eine sehr interessante Geschichte. Es gibt diese Trilogie über die 50er Jahre, über die Exilanten, die zurück in die Bundesrepublik kehren. Und dadurch hat sie wirklich einen breiten Publikumserfolg erreicht. Und in den Jahrzehnten vorher war sie immer eine sehr spezielle Autorin, die schwer einzuschätzen war. Und ich habe das so in Erinnerung, dass die Kritiker, die waren ja oft, man darf das nicht glorifizieren, relativ bieder und haben dieses Schillern zwischen Ästhetik und Politik, diese intellektuelle Reflexion, da gab es schon auch viel Widerstände bei Ursula Krechel. Und sie hat es aber unbeirrbar an ihrer Ästhetik weitergearbeitet. Es spielen feministische Dinge eine große Rolle, es spielt gesellschaftspolitische Reflexion eine große Rolle. Und in diesem Roman Landgericht 2012, es ging voraus, ein Roman über Shanghai 2008, da beschreibt sie diese stickige Atmosphäre der 50er Jahre, die man mittlerweile vergessen hat. Und es ist mittlerweile auch fast uncool, darauf hinzuweisen, wie der Nationalsozialismus weiterwirkte in den 50er Jahren. Und am Beispiel in Landgericht des Exilanten Richard Kornitzer, ein Richter, wie er zurückkommt in diese Bundesrepublik und auf Widerstände stößt, auf die Verdrängung des Nationalsozialismus, auf die Kontinuität dieser Nationalsozialisten, die in den entscheidenden Positionen sitzen. Man hat es mittlerweile vollkommen vergessen und da trifft sie schon einen Nerv. Das ist ein Buch, das eigentlich Schullektüre sein müsste.
Jetzt haben Sie schon, glaube ich, das empfohlen, was man auf jeden Fall von ihr gelesen haben muss oder gelesen haben sollte und sich dann, also ich finde es auch mein Lieblingsroman von ihr, und sich dann sozusagen sukzessive zurücklesen bis in die 70er Jahre.
Ja, also dieses Titelgedicht von Nach Mainz, das hat sie auch gar nicht aufgenommen in ihre ausgewählten Gedichte, die vor 10 Jahren nochmal erschienen sind, weil sie natürlich auf ihre Entwicklung geachtet hat, auf die Verfeinerung der Ästhetik. Aber dass sie auch sehr lustig sein kann, das ist etwas, was man nicht vergessen sollte. Und ich finde auch ihre Essays wirklich brillant. Vor ein paar Jahren ist ein Essayband erschienen, der wirklich überzeugend darstellt, was der Essay leisten kann, nämlich etwas zwischen Reflexion, Wissenschaft und Poesie.
Und gerade in diesen Tagen gibt es einen neuen Band über das Exil von Ursula Krechel, ist auf meinem Schreibtisch gelandet. Vielen Dank, Helmut Böttger, über die Büchner-Preisträgerin 2025, die Schriftstellerin Ursula Krechel. Wir werden Sie in unserem Programm heute untertags bestimmt noch hören und weiter würdigen. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Seit 1996 lädt das Literaturhaus Schleswig-Holstein zum Literatursommer mit wechselnden Länderschwerpunkten ein. In diesem Jahr ist es Schweden. An besonderen Orten in Schleswig-Holstein finden Lesungen statt. Heute Abend unternimmt der Autor Jan Christoffersen in seiner eigens verfassten Erzählung Eine Geschichte Schwedens in 5 Stücken einen Ausflug in die schwedische Musik und Landesgeschichte. Er reist literarisch auf den Spuren von ABBA, The Cardigans oder dem Esbjörn Svensson-Trio durch Schweden. Heute Abend liest er in Munkbrarup, in der Nähe seines Zuhauses.
Es ist erstmal ein sehr guter Ort, um hier rumzurennen und nachzudenken und Gedanken einfach mal fließen zu lassen. Das ist das Beste an dem Ganzen hier. Wie man sieht, ist hier nicht so viel, außer Natur.
Jan Christoffersen liest heute Abend um 19 Uhr in der Mühle Munkbrarup. Morgen in Dersau, danach in Kiel. Der Literatursommer geht noch bis zum 15. August. Das gesamte Programm ist online zu finden.
In meinem Hintergrund kann man es unschwer erkennen, ich liebe New Adult Bücher.
Ich habe es geschafft, im September 12 Bücher zu lesen, und welche das waren und wie ich sie bewertet habe, zeige ich euch jetzt.
Die Kinder- und Jugendbuchwochen finden gerade wieder in Stuttgart statt und bieten neben der Ausstellung Young Adult, New Adult ein abwechslungsreiches Programm aus Lesungen, Workshops und Familienkonzerten. Heute Abend dreht sich dort alles um die Welt von New Adult und BookTok. Jugendliche sind eingeladen, sich um 18 Uhr in der Stadtbibliothek zu treffen und dort gemeinsam neue Lieblingsbücher zu entdecken und vorzustellen. Autorin Merit Niemeitz schreibt für dieses Genre.
Also das finde ich in dem Genre auch total schön, dass dadurch, dass wir Sachen schreiben und unsere Zielgruppe einfach sich viel austauscht und viel darüber redet, ich so das Gefühl habe, die finden manchmal selber dann Worte für Gefühle oder irgendwie Probleme und Themen, die sie vorher vielleicht so nicht hatten.
New Adult bei den Kinder- und Jugendbuchwochen in Stuttgart. Heute ab 18 Uhr bis zum 23. Juli ist die Ausstellung Young Adult, New Adult zu sehen in der Stadtbibliothek Stuttgart. In Psycho habe ich das Publikum geführt, als ob ich auf einer Orgel gespielt hätte, sagte Alfred Hitchcock im Gespräch mit seinem Bewunderer François Truffaut. Hitchcock hat Psycho als Experimentalfilm verstanden, der beim Publikum eine eindrückliche Wirkung zeigen sollte. Der Schauspieler Matthias Brandt interpretiert dieses filmische Jahrhundertwerk nun gemeinsam mit dem Pianisten und Sänger Jens Thomas neu auf der Bühne und greift dabei auf Elemente aus der literarischen Vorlage zurück, heute Abend in Berlin.
Norman Bates hörte das Geräusch und ein Schock durchfuhr ihn. Es klang, als ob jemand an die Fensterscheibe klopfte. Hastig blickte er auf und war halb und halb darauf gefasst, sich zu erheben.
Psycho mit Matthias Brandt und Jens Thomas. Die beiden improvisieren heute ab 19.30 Uhr auf der Bühne des Berliner Ensembles in Berlin.
Das waren die Literaturtipps von Ilka Lorenzen. Jetzt sind Stefanie von Oppen, Catherine Newmark und Nils Schniederjan im Studio aus unserer Lesart-Redaktion mit ihrem persönlichen Blick auf unsere hauseigene Deutschlandfunk-Kultur-Bestenliste, die wir jeden Monat veröffentlichen. Hallo zusammen.
Hi. Ja, hallo.
Guten Morgen.
Immer 5 Titel wählen wir aus, ihr Lieben. Und jetzt für den Juli haben wir logisch auch an den Sommer gedacht. Bücher also auch für die Urlaubswochen. Der erste Titel auf der Liste ist ein Roman aus Israel. Ungebetene Gäste heißt er, von Ayelet Gunda Goshen, eine großartige, vielfach preisgekrönte Erzählerin. Dieses Buch nun, Stefanie, ist aber nun nicht unbedingt die gemütlichste Sommerlektüre, wie ich schon weiß. Worum geht es in diesem Roman, Ungebetene Gäste?
Tatsächlich gemütlich ist diese Sommerlektüre auf keinen Fall, aber sie ist lässt sich wahnsinnig gut weglesen. Und das ist ja schon mal eine wichtige Voraussetzung für Bücher, die im Sommer an den Strand oder in die Berge oder sonst wohin mitgenommen werden sollten. Ja, und hier geht es um eine israelische Familie in Tel Aviv, eine junge Familie, Noemi. Die Frau ist mit dem kleinen Sohn Uri allein zu Haus und es kommt ein Handwerker, ein explizit arabischer Handwerker, was sie erstmal als eher etwas unangenehm empfindet, mit dem dann allein in ihrer Wohnung zu sein. Und dann hat sie aber auch Schuldgefühle, macht ihm Kaffee und plötzlich gibt es großen Radau auf der Straße. Ein Teenager ist von einem Hammer erschlagen worden und da fällt dann ganz schnell der Verdacht auf diesen arabischen Handwerker, der wird abgeführt. Und Noemi weiß aber ganz genau, dass es eben nicht er war, sondern wahrscheinlich ihr kleiner Sohn, der in einem unbeobachteten Moment wahrscheinlich diesen Hammer über die Balkonreling geschoben hat. Und dann ist Noemi in einem unglaublichen Schuldkomplex verstrickt. Und es geht dann so weiter, dass sie irgendwann doch zur Polizei geht und die Sache auflöst. Der Handwerker wird wieder freigelassen. Es gibt einen Prozess und dass die Dinge nehmen ihren Lauf. Die Familie entscheidet dann aber nach Lagos, nach Nigeria zu gehen. Und dahin verfolgt aber dieses Verbrechen, was da, oder vermeintliche Verbrechen, was da stattgefunden hat, sie weiterhin, und es kommt auch da zu weiteren Verstrickungen. Also es ist wirklich so ein richtig typischer Ayelet Gunda Goshen Roman. Sie ist ja Psychologin und es hat da wirklich ihr psychologisches Besteck hoch 5 angewandt. Soweit erstmal.
Ja, ich kann mich noch gut an ihren letzten Roman erinnern, wo der Wolf lauert. Da hat sie so ein ähnliches konfliktreiches Thema auch international entfaltet. Da ging es um Juden in den USA und Black Lives Matter. Das war eine, so eine packende Geschichte. Ist das jetzt wieder so? Also kritisch und literarisch zugleich atemberaubend?
Ja, also es ist schon irgendwie atemberaubend. Also vor allem dieser Anfang ist ja schon mal irre. Und da bin ich auch erstmal sofort ganz gedacht, oh wow, wieder so ein toller Gunda Goshen-Roman. Ich liebte vor allem den Roman Löwenwecken, den fand ich wirklich großartig. Und der, ehrlich gesagt, hat der fast so ein bisschen ähnlichen Plot. Da geht es auch um eine Migrantin, die von einem Chirurgen versehentlich umgefahren wird und er versucht halt den Verdacht von sich abzulenken, also verfährt und so weiter. Also insofern gibt es da gewisse Ähnlichkeiten.
Ist grandios verfilmt worden, auch dieser Stoff.
Ah, okay, ja, den habe ich noch gar nicht gesehen.
Doch.
Ah, ja, alles klar. Ja, ja. Naja, auf jeden Fall auch hier hat sie das wieder unglaublich gut aufgebaut, muss ich sagen. Und auch vor allem, als sie dann in Lagos sind, da hat der Mann eine Stelle, als Israeli ist er da eingesetzt, um sich um die dort stationierten israelischen Soldaten, wie auch immer, zu kümmern. Verdienen da auch sehr gut Geld, aber sie ist da sehr einsam in Lagos und lernt dann eine Nigerianerin kennen und die wiederum zieht sie da auch in eine ziemlich schwierige Situation hinein. Und dann natürlich, wie gesagt, es verfolgt, sie wird werden weiter verfolgt, auch von dem Sohn von diesem betreffenden Araber, der findet, dass sie ihm was schulden. Also es ist ein wirklich auch fast ein bisschen ein Krimi-Plot mit, muss ich schon aber zugeben, ganz kleinen Nachteilen, weil sie vielleicht ein bisschen zu viel in diesen Roman reingepackt hat.
Auf jeden Fall eine Empfehlung von uns auf der Deutschlandfunk Kultur Bestenliste, Ayelet Gundagoschen, Ungebetene Gäste. Und gleich dahinter steht nun wirklich ein Strand-Sommerbuch. Nicht nur, weil es ein Krimi ist, sondern einer der Klassiker von Patricia Highsmith, der talentierte Mr. Ripley. Nils, du hast diesen Roman ausgewählt. Warum?
Ja, wenn ich so im regnerischen Berlin in meinem Büro sitze und mir vorstelle, wie sieht's im Urlaub aus, dann sehe ich immer vor mir diese Bilder aus dem Film Plein Soleil von 1960, der ersten Verfilmung von diesem Roman. Und genau wie dieser Film ist auch das Buch getränkt von diesem mediterranen Lebensgefühl und von dieser Leichtigkeit. Worum geht's? Es spielt in den 1950er Jahren, als der Roman auch veröffentlicht wurde, spielt in Italien, und es geht um so einen jungen, kleinkriminellen Amerikaner, Tom Ripley, der von dem reichen Reed Greenleaf beauftragt wird, seinen Sohn zurückzuholen, der so in Italien irgendwie ein Künstlerleben führt, aber der soll jetzt mal die Werft übernehmen, und er denkt, das wäre ein Freund von dem, und er soll den jetzt mal zurück nach Amerika holen. Und Tom Ripley geht dann nach Italien, freundet sich mit diesem Dickie an und wird dabei zunehmend besessen von dessen Leben, dessen Identität, und dann ermordet er eben nach einer gewissen Zeit seinen Freund und übernimmt so nach und nach seine Identität und täuscht dann geht es immer weiter, er täuscht die Behörden, täuscht die Polizei, täuscht seine Freunde und täuscht eben vor, dieser Dickie zu sein. Und ich glaube, 70 Jahre nach dem Erscheinen dieses Buchs darf man jetzt auch spoilern. Also es geht für ihn alles gut aus. Er geht da ganz erfolgreich raus und ist eigentlich, ja, läuft alles super für ihn. Am Ende ist er einfach glücklich, zufrieden und der Reiche dann wieder Tom Ripley. Für mich ist es ein klassisches Sommerbuch, ganz leicht geschrieben, atmosphärisch dicht. Aber es erzählt eben doch so vom wirklich dunkelsten des Menschen, von der Einsamkeit, vom Neid auf andere, von dieser Leere in einem, die man füllen will, indem man sich an jemand anderen ranklettet. Natürlich auch Gewalt, Mord. Und für mich ist es eigentlich genau das Lebensgefühl, wenn man sich so ein bisschen schuldig im Sommerurlaub von seinem Airbnb zum von Massentouristen besetzten Strand begibt, dass man so ein leichtes Gefühl hat, irgendwas ist hier auch ein bisschen falsch.
Ich meine, ich muss ja gestehen, dass ich den Roman nie gelesen habe, also nur den grandiosen Film kenne mit Matt Damon in der Hauptrolle. Das ist nicht die erste Verfilmung, das ist in den 90ern, ist auch schon wieder eine Ewigkeit her. Ich meine, geht jetzt vielleicht etlichen Menschen so, die uns zuhören. Du hast jetzt so schön auch so die Stimmung entfaltet in dem Roman. Also sollte man doch zum Buch greifen? Irgendwie ist das literarisch wirklich so gut?
Also die Filme, die ich gesehen habe, dazu gehört nicht der Matt Damon-Film, aber es gibt jetzt auch noch eine neue Netflix-Serie über diesen Roman. Das sind alles gute Filme, gute Serien. Es ist aber eben doch nicht der gleiche Ripley, die gleiche Figur, die Patricia Highsmith da entfaltet. Also jemand wie Alain Delon in Plein Soleil oder eben Matt Damon, die fügen dem natürlich dann was ganz anderes, was ganz Eigenes hinzu. Irgendwie auch was Menschlicheres hinzu, was es bei Patricia Highsmith so gar nicht gibt. Und ich glaube, dieses mimetische Verbrechen, das Tom Ripley da begeht, wo er eben Dickies Kleidung, Dickies Sprache, Dickies Habitus sich an, also ihn angreifen will und so diese Dinge übernehmen will von ihm, das ist, glaube ich, schon was man in diesem Roman viel besser psychologisch nachvollziehen kann, sich viel mehr auch identifizieren kann mit dieser eigentlich recht blassen Figur Ripley, die sozusagen von so einer Leere umgeben wird, die er versucht zu füllen. Und ja, das ist schon was im Buch deutlich stärker kommt.
Dankeschön. Also, das ist Patricia Highsmith, der talentierte Mr. Ripley. An dritter Stelle unserer Liste, da steht ein Kinderbuch von Ellen Lindell, der Schwedin, der süßeste Bruder und andere Irrtümer. Und dieses Buch, das schlägt derzeit hohe Wellen der Begeisterung, auch in Deutschland. Unsere Kim Kindermann aus der Lesart-Redaktion hat es neulich grandios besprochen. Das Buch sei wirklich der Hammer, sowas von lustig und tiefgründig zugleich. Und ja, diese Rezension, die sollten Sie unbedingt nachhören, ganz leicht auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de. Und jetzt kommen wir zum einzigen Sachbuch auf unserer Liste, Catherine. Es geht um die Liebe im Buch von Beatrice Frasel, Autorin aus Österreich. Entromantisiert euch, ein Weckruf zur Abschaffung der Liebe, heißt das Buch. Das ist ja schon mal ein schlagender Titel. Worum geht's denn da?
Ja, es ist ebenso wie Stefanis Buch kein gemütliches Buch und es ist ebenso wie Nils Buch eigentlich auch ein Buch über die Einsamkeit. Grundthematik ist die Fallhöhe zwischen der Idealisierung romantischer Liebe, die in unserer Gesellschaft weit verbreitet ist. Also jeder Film, jedes Buch, nicht jedes Buch, aber viele Bücher und viele Filme zelebrieren romantische Liebe. Und die Realität, die kennen wir, da sind die Zahlen sehr klar. Die allermeisten, also nicht sehr viele Beziehungen enden in Scheidungen, enden in Gewalt. Wir haben also die Realität, die Zahlen, die empirische Faktenlage legt doch nahe, dass das mit der romantischen Liebe nicht so wahnsinnig gut klappt. Und daraus entwickelt sie jetzt eben doch sehr stark dann sozusagen feministische Argumente, die letztlich darauf hinauslaufen, ja, Liebe, Sex, all das kann man machen, aber es darf nicht mehr in dieser Weise zur einzigen, einzig wahren, wichtigen Beziehung stilisiert werden. Wir müssen wieder mehr zum Beispiel über andere Arten von Beziehungen nachdenken, Freundschaften. Und das muss noch nicht mal so ein urban, fluffiges, genderqueeres Argument sein, ich und meine Freundinnen. Das kann auch ganz konservativ und traditionell gedacht werden, denn dass wir nur die heterosexuelle Paarbeziehung so ins Zentrum unserer Existenz setzen, ist ja ein sehr junges Phänomen. In früheren Zeiten waren natürlich größere Familienverbände, Dorfgemeinschaften und so weiter viel wichtiger. Das heißt, man muss nicht sagen, dass das jetzt unbedingt total, das kann man auch recht konservativ argumentieren. Von dem her finde ich es ein interessantes Argument.
Meine Beatrice Frasel ist ja prominent geworden als feministische Autorin, Aktivistin, Podcasterin auch. Man schlägt dieses Buch, Catherine, wirklich jetzt aber auch neue Funken für die Debatte?
Ich finde, es ist wahnsinnig erfrischend altmodisch, weil ich empfinde die feministische Debatte der letzten Jahre, die ist so von im politischen Bereich von Kitaplätzen dominiert und so auf der so eher akademischen Höhe geht es wahnsinnig viel um die Auflösung von Geschlechtergrenzen und es ist alles wahnsinnig avanciert. Das ist guter, alter, knackiger Feminismus, wie in den 80ern, wo man gesagt hat, guck mal, in den Mühen der Ebene, da wo Männer und Frauen zusammenleben, da geht es schief für die Frauen. Der Sex ist nicht gut, weil sie nicht berücksichtigt werden. Sie müssen Liebesarbeit leisten, statt dass sie in der Beziehung aufgehoben sind. All diese Dinge kennen wir aus den alten Feministinnen der 70er, 80er Jahre. Und sie bringt das jetzt nochmal mit Wucht aufs Tapet. Das finde ich schon ganz gut.
Ja, wenn sie so gegen diese romantische Liebe ist und das so ein bisschen entmystifiziert, dann fällt mir irgendwie ein, und wenn sie auch ein bisschen konservativ argumentiert, fällt mir ein, was jetzt eigentlich nicht feministisch ist, aber trotzdem, vielleicht ist sie, plädiert sie auch für die arrangierte Ehe oder für die arrangierte Nein. Beziehung?
Also das Konservative habe ich jetzt reingebracht, weil ich möchte einfach so klar machen, man kann dieses Argument nicht nur sozusagen mit Blick auf die urbansten, avanciertesten, progressiven Kreise fahren. Es ist bei ihr sicher eher, sie plädiert für Freundschaften und für tatsächlich sind ja Freundschaften, das ist auch eine Realität, oft lebenswidrige, sehr enge, sehr wichtige Beziehungen. Trotzdem sagt niemand, ich habe jetzt meine Freundin gefunden und das ist jetzt eine Lebensbeziehung. Und ich finde, es ist ein gutes Buch, es ist schön gemacht und man kann sich das tatsächlich auch am Strand durchlesen und man wird Anregung finden, auch wenn man nicht sich sofort scheiden lässt.
Also Beatrice Frasel, entromantisiert euch, ein Weckruf zur Abschaffung der Liebe auf unserer Empfehlungsliste. Ein letzter Titel fehlt noch, die Pointe gleich, aber nochmal zu den Sommerbüchern allgemein. Unsere Überschrift, Stefanie, ist es eigentlich, ja, wenn man es überhaupt so nennen kann, ein guter Büchersommer dieses Jahr? Ich meine, wir haben ja zig Titel im Angebot, immer wenn wir diese Liste zusammenstellen.
Ja, das finde ich tatsächlich sehr schwer zu beantworten, diese Frage, ob dieser Sommer jetzt ein besserer Büchersommer ist als der letzte, der vorletzte oder der vorvorletzte. Auf jeden Fall sind natürlich tolle Bücher auf der Liste und ich könnte jetzt eine ganze Reihe nennen. Ich habe jetzt aber ganz frisch gelesen das neue Buch von Paul Lynch, Jenseits der See. Das ist der Booker-Preisträger von vor 2 Jahren, das Lied des Propheten. Das hast du vielleicht noch im Ohr und oh, und dieses Buch ist einfach großartig. Also das ist das Buch sozusagen, was er schon, das gibt es eigentlich schon länger, das ist glaube ich sonst von 2019 oder so, aber jetzt ist übersetzt und ich rezensiere es am Donnerstag auf jeden Fall.
Hey.
Wow, also das ist wirklich großartig.
Ja. Wie ist es bei euch, Nils und Catherine? Ich meine, wie gesagt, Stefanie hat natürlich recht, war der Büchersommer jetzt besser oder schlechter, aber man hat immer so das Gefühl, in den Jahreszeiten, man hat immer wieder gute Bücher. Ja?
Und gerade wenn man so in diese Sommer-Strandurlaubs-Situation hineindenkt. Ich fand jetzt diesen Sommer kamen doch jetzt einige so dieser großen, dicken Biografien, die für mich sehr stark Strand assoziiert sind. Also Julian Schütz' Max-Frisch-Biografie oder Tillmanns Lahmes große Thomas-Mann-Biografie. Das sind für mich Strandbücher. Die sind ewig lang, total detailreich und man kann da wirklich hineinsinken. Also jetzt aus dem Sachbuchmarkt, glaube ich, da bietet es doch einiges für den Sommer auch.
So, und jetzt noch der krönende Abschluss und definitiv mein Sommerbuch. Ich lese es gerade im englischen Original. The Emperor of Gladness, der Kaiser der Freude, der neue Roman von Ocean Wong, einer der Shootingstars der letzten Jahre, der US-Amerikaner mit vietnamesischen Wurzeln. Auch bei uns hat sein erster Roman vor 5 Jahren eingeschlagen wie nur was. Und jetzt ein richtiges 500-Seiten-Epos über einen jungen Mann, der erstmal voll neben der Spur ist auf Drogen, tut so, als ob er Medizin studiert, hängt aber nur rum, jobbt in einem Fastfood-Restaurant, bis er dann eine alte, demente Dame trifft, um die er sich dann liebevoll kümmert. Bisschen kitschig, haben schon viele Kritiker bemerkt, aber ich finde es auch so gut und humorvoll erzählt mit allen amerikanischen aktuellen Konflikten. Und ich freue mich schon jetzt, wenn Ocean Wong Mitte September nach Deutschland kommt und tusch, wir sind schon mit ihm verabredet hier in der Lesart. Jawohl. Also, der Kaiser der Freude jetzt auch auf unserer Juli-Empfehlungsbestenliste. Stefanie von Oppen, Catherine Newmark, Nils Schneiderjan haben sie uns vorgestellt. Besten Dank euch und die ganze Liste finden Sie am schnellsten hier.
Die Lesart im Internet. deutschlandfunkkultur.de/lesart.
Und jetzt doch noch auch ein Gruß von uns an Martin Cruz Smith, ein letzter. Der US-amerikanische Thriller- und Krimiautor ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Heute erst kam die Meldung, gestern ist es schon passiert. Wir haben über Sommerbücher gesprochen und ich kann mich erinnern, dass ich in einem Sommer, glaube ich, war es sein großen Roman gelesen habe, Gorky Park, an den werden Sie sich vielleicht auch noch erinnern. Der wurde dann auch sensationell verfilmt mit Sean Connery. Ist in den 80er Jahren, ist schon ewig lang her, aber er hat über 30 Romane geschrieben. Erfolgreiche Martin Cruz Smith, er war wirklich einer von diesen großen US-Bestseller-Krimi-Autoren. Jetzt bleiben uns noch seine Bücher. Ein letzter Gruß von der Lesart an Martin Cruz Smith.
Straßenkritik.
Mein Name ist Linda, ich komme aus Dachau, bin gerade mit meinem Pflegehund hier spazieren und ja, mein Lieblingsbuch ist Der Alchemist von Paulo Coelho. Das Buch handelt von einem Jungen, der durch die Wüste auf dem Weg ist, sein Glück zu finden und am Ende vom Buch stellt sich heraus, dass der größte Schatz eigentlich in seiner Heimat liegt und dann kommt er eben wieder in seine Heimat und findet dort sein Glück. Und das Buch hat mich so inspiriert, weil es in meinem Leben irgendwie ähnlich war. Ich habe immer mein Glück woanders gesucht, habe in Budapest studiert, war viel auf Reisen und bin jetzt eben wieder hier in Dachau und habe meinen Studienplatz hier bekommen und bin bald Ärztin und habe mein Glück auch wieder hier gefunden. Und irgendwie denke ich oft an dieses Buch.
In Dachau treffen wir diese Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Und Linda schwärmt immer noch von diesem Dauer-Weltbestseller von Paulo Coelho, Der Alchemist, bei Diogenes im Taschenbuch erhältlich. 176 Seiten kosten 12 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da betreiben wir jetzt noch Whale Watching mit einem der bekanntesten deutschen Walexperten, dem Biologen Fabian Ritter. Er war und ist immer noch weltweit aktiv in diversen Kommissionen zum Schutz der Wale und Delfine. Selbstredend schreibt er auch Bücher über seine Leidenschaft. Und jetzt gibt es dieses neue Wir Wale, heißt es. Und unser Kritiker im Studio, das ist der Günter Wessel. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Der ganze ausführliche Buchtitel lautet Wir Wale. Die Welt der Meeressäuger durch ihre Augen, wie sie leben, lieben, lernen. Darüber gibt es jetzt aber doch schon zig Bücher, wahrscheinlich alle wichtig und bedeutsam. Das einzige Wort, das hier heraussticht, wäre Wir-Wale. Was meint denn Fabian Ritter denn damit?
Ja, Fabian Ritter vollzieht einen sehr radikalen Perspektivwechsel. Er schreibt nicht über die Wale, also er schreibt nicht ein Buch, was sozusagen über Wale erzählt, sondern er versucht, die Wale selbst erzählen zu lassen und selbst zu Wort kommen zu lassen. Und neuen Walarten reden dann sozusagen zum Leser oder schreiben dieses Buch selbst. Und das sind Zahnwale und Bartenwale, so werden die Arten in der Regel unterschieden. Die Zahnwale sind jagende Wale, das sind die Zahnwale großer Tümmler, Orca, das ist dieser Schwertwal, Rauzahndelfin, Schweinswal und Pottwal. Und dann kommen die Bartenwale dazu, nämlich Buckel, Grind, Grau und Blauwal.
Und wie spricht der Wal? Was erzählt er denn so von sich?
Naja, der redet davon, wie er im Meer lebt, was er fühlt, wie er seine Umgebung wahrnimmt, wie er sich in der Welt bewegt, wie er kommuniziert, wie sie in Gruppen miteinander leben. Sie sprechen viel über Ihre Sinnesorgane, also vor allen Dingen von diesem primären Sinnesorgan, das ist das Gehör und wie es Ihnen im Meer hilft, per Echolokation sich zu orientieren und auch ein zu erkennen, ob da in 100 Metern Entfernung oder 200 Metern Entfernung ein Fischschwarm schwimmt, ein Artgenosse, ein Mensch, ein Hai, oder ein anderes Tier. Die können sogar, und das hat mich total irritiert oder total fasziniert, die können sogar in das Innere eines Menschen gucken. Deswegen sind, weil der Schall sich dann verändert und weil sie mit dem Schall dann was wahrnehmen und was fühlen. Sie können zum Beispiel erkennen, ob eine Frau schwanger ist. Ach. Und deswegen sind die von schwangeren Frauen total angetörnt. Also deswegen schwimmen die oft sehr nah dran. Und
was, wie wird eine Schwangere im Wasser, dann kommt der Wal und nähert sich hier, weil er das toll findet?
Ja, weil er das toll findet, weil er sozusagen merkt, dass in diesem anderen Lebewesen auch ein Lebewesen wächst. Gottes. So wie das bei ihm ja auch der Fall ist, also bei einem weiblichen Wal ja auch der Fall ist.
Das ist ja rührend.
Das ist wirklich rührend. Und die andere Wale berichten davon, wie sie jagen zum Beispiel. Es gibt Tümmler, die sich Werkzeuge suchen, um Plattfische auszugraben im Sand, also weil sie sonst nicht mit der Nase da so richtig drankommen. Oder es gibt diese Orcas, die man an der Peninsula Valdez in Argentinien hat, die sich von den Meereswogen auf den Strand spülen lassen, sich eine kleine Robbe schnappen. Das ist jetzt nicht so richtig schön von denen.
Ich wollte gerade sagen, das sind doch die Killerwale.
Genau, das sind diese Killerwale. Die lassen sich auf den Strand schwappen und schnappen sich ein kleines Robbenbaby und lassen sich wieder zurücktreiben. Also das ist sehr ausgeklügelt. Oder wie Bartenwale, wie sie Wasser aufsaugen und dann an den Barten das ganze Krillplankton und kleine Lebewesen hängen bleiben. Mhm. Und diese Schilderung aus der Walperspektive lesen sich extrem gut und sie vermitteln extrem leicht Wissen über die Wale. Sind manchmal so ein bisschen sentimental, das muss man auch sagen. Aber es löst halt viel Staunen aus und man hat so das Gefühl, dass wir Menschen und wir Wale uns gar nicht so weit unterscheiden.
Ich sage jetzt auch schon wir Wale, dass wir auch irgendwie Wale sind. Also dieser wirklich originell klingende Perspektivenwechsel zum einen. Zum anderen habe ich schon gelesen, dass wir auch noch die Lebensgeschichte eines Grönlandwals erzählt bekommen, der sage und schreibe 225 Jahre sein soll. Ich wusste überhaupt nicht, dass Wale so alt werden können. Wer ist denn dieser alte Gentleman?
Ich habe das auch nicht gewusst. Ich habe gedacht, die wären so 100 Jahre alt und dann ist gut. Aber 225 Jahre ist natürlich auch eine Schätzung. Also das hat man rausgefunden, indem man hinterher seine Augenlinsen untersucht hat. Wie der heißt, weiß man nicht. Also der ist angeblich eben 1799 geboren. Und Fabian Ritter erzählt sozusagen an seinem Leben, wie sich die Welt langsam zusammensetzt für den Wal. Also wie er aufwächst, wie er lebt, wie er Kinder zeugt, wie er geschlechtsreif wird und so weiter. Und das hängt er immer in Verbindung, bringt er das mit so ökologischen, biologischen, zeithistorischen Fakten. Also wir erleben diesen Lebenszyklus des Wales, wie er mit 23 geschlechtsreif wird, wie er später als Erwachsener oder auch als junger Wal schon auch diesen Killerwalen, diesen Orcas ausweichen muss. Die keine Killerwale würde Fabian Ritter total ablehnen im Begriff. Oder wie er dann auf den explodierenden Walfang trifft und sich da irgendwie so versucht durchzumauscheln, auch mal getroffen wird.
Ich habe einen Namen, Moby Dick.
Moby Dick.
Das ist ja genau die Zeit, da hat er schon gelebt, oder?
Da hat er schon gelebt, ja, genau.
Unglaublich.
Und also Moby Dick ist, da hat er wirklich schon gelebt, als Moby Dick erschienen ist.
Gibt es Bilder von dem alten Herrn irgendwie im Buch? Ich meine, wahrscheinlich ist der ganze Band entsprechend schön mit Fotografien ausgestattet, oder?
Von dem alten Herrn gibt es keine Bilder. Es gibt einen ganzen Haufen Fotos, die Fabian Ritter selbst gemacht hat zum größten Teil. Die sind oft halbseitig. Dazu gibt es noch Karten und Zeichnungen und vor allen Dingen diese Karten der Wahlzüge, der Wahlbewegungen, wo die wann sind im Jahr, fand ich ganz interessant. Also es ist nicht nur ein schön aufgemachtes Buch, es ist ein interessant geschriebenes Buch durch diesen Perspektivwechsel. Und es ist eben auch, es hat auch, liefert jede Menge Fakten über Wahlen. Alles, was Sie wissen wollen. Also
das heißt sozusagen, wie als alter Sachbuchhase, so ein Wahlbuch.
Ja, das haben wenn, Sie nur, nee, wenn das man, ein gefehlt, Wahl, wenn man jetzt ein Wahlbuch kaufen will, dann würde ich das empfehlen, unbedingt.
Wir Wale, die Welt der Meeressäuger durch ihre Augen, wie sie leben, lieben, lernen. Das neue Buch von Fabian Ritter, jetzt bei Penguin veröffentlicht. 400 Seiten kosten 29 Euro. Günter Wessel hat uns den Band vorgestellt. Besten Dank Ihnen. Und seine Besprechungen lesen, hören wir nach, wie stets, unter deutschlandfunkkultur.de.